Guten Tag, liebe Brüder und Schwestern, alle, die da sind und auch die im YouTube irgendwo in der Schweiz oder in der Welt unterwegs sind. Für mich ist es eine Premiere, auf dieser Ebene nicht nur zu euch sprechen zu dürfen, sondern dass es noch etwas weitergeht, hinaus in diese Gegend vielleicht, in die Schweiz oder man weiß ja nie, was der Heilige Geist alles macht mit seinem Wort. Wie Menschen manchmal berührt werden, wenn sie irgendwie aufschalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man zappt manchmal irgendwie durch YouTube durch oder man schaut etwas und auf einmal kommt man auf ein Thema, wo man denkt, hey, das ist ja genau das, was mich interessiert. Und auf einmal bleibt man hängen. Und das ist auch mein Wunsch am heutigen Morgen, liebe Geschwister, dass nicht ich hängen bleibe oder dass der Heinz Moser hängen bleibt, sondern wir haben heute Morgen schon gebetet. Es geht eigentlich im Prinzip um Jesus. Es geht um sein Wort, es geht um seine Gedanken. Wie Jameson gesagt hat, es geht um den Abschluss, aber es ist nur ein Abschluss eines Teils und bei Jesus geht es ja immer weiter. Das ist doch genial. Ich möchte zuerst... Das Thema ist ja heute Sand oder Fels. Das ist ja der Abschluss der Bergpredigt. Und ich habe da mal etwas vorbereitet. Ich muss mal schauen, ob das funktioniert. Hier habe ich ja, geht es? Jawohl. Ich habe da mal etwas aus der Schatzkiste hervorgeholt und diese Bilder, die haben mir einfach sehr gut gefallen. Wenn wir sehen, dass diese Hütten oder dieses Schloss mitten im Wasser auf den Fels gebaut wird. Und wir dürfen annehmen, hier ist schon einiges Wasser durchgeflossen. Und ich nehme an, nicht nur so stilles Wasser, sondern ich könnte mir vorstellen, wenn man die Felsen anschaut, die sind fast herausgewaschen, da ist schon einiges an Strömen, an Wildwasser vorbeigeflossen. Da nichts ist es. Gut. Ich habe da noch ein Bild. Entschuldigung, ich muss da etwas zurückgehen. Geht's zurück? Ja. Das ist ja der klassische Felsbau, den wir kennen. Das ist das, wo Jesus am Ende seiner Bergpredigt eigentlich hineinfließen ließ. Aber es geht ja weiter. Das lässt Jesus eben nicht aus. Das sind ja Häuser, die nicht auf einem Fels gebaut sind, sondern das sind Häuser, die irgendaus einem Grund einfach gebaut wurden, ohne dass geschaut wurde, wie die Umgebung ist, wie die Wetterlage ist. Oder auch Erdbeben oder Stürme, was auch immer die Ursache war, diese Gebäude und mehrere Gebäude, die sind so gebaut worden, dass sie nicht wetterfest waren oder vor allem auch nicht wasserfest. Und wir wissen, Wasser, wenn es fließt, hat es eine heimliche Kraft, die fängt an zu schwemmen und zu schwemmen und zu schwemmen und man kann nichts mehr tun. Das Problem von vielen Menschen ist das, ich gehe zurück auf den Hausbau, auf dem Felsen. Jesus hat an einem Ort gepredigt, wo beides vorhanden ist, nämlich in Israel, in Palästina, die schon dort waren, die wissen, dass dort massiv Wüste hat. Es hat sehr viel Sand, es hat sehr viel so Geröll, es hat sogenannte Wadis, wo trocken liegen. Die sind so still, leise, aber man muss aufpassen, weil wenn irgendwo ein Gewitter ist, kommt auf einmal Wasser, Hochwasser. Und dann ist, wenn man nicht aufpasst, wird man weggeschwemmt. Aber wir wissen auch, dass in Israel natürlich auch das andere vorhanden ist, der Fels. Und der Jerusalem zum Beispiel ist vielmals auf den Felsen gebaut. Die Stadt Jerusalem ist ein Sinnbild, wo Stabilität, wo Sicherheit ist, auch vom Bau her. Und das ist eigentlich das, wo Jesus ganz am Anfang des Endes seiner Bergpredigt eingefangen hat. Und ich möchte uns Gehen wir jetzt in den Text hinein, wo Jesus eigentlich den Jüngern zuletzt gesagt hat. Ich möchte das vorlesen und hier fällt ein Wort ganz am Anfang und das Wort darum. Darum. Und ich habe das bei mir extra nochmals hereingeschrieben. Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Es wäre schön, wenn jetzt Jesus hier aufhören könnte. Aber Jesus hat nicht aufgehört hier. Sondern Jesus hat gesagt, aber wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war sehr groß. Natürlich hat Jesus diese Worte nicht gesprochen, um uns als Bauingenieure heranzubilden und uns fit zu machen, wie man bauen sollte, Hochhäuser bauen sollte, sondern wir wissen, dass Jesus hatte natürlich einen ganz anderen Grund. Nämlich, Jesus wollte die Jünger, vor allem die er lehren wollte, auf etwas ganz Bestimmtes hinweisen. Im Kapitel 5 lesen wir, dass Jesus die Jünger immer wieder darauf aufmerksam machte. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht. Und dann hat Jesus ja in der Bergpredigt viele Dinge nachher aufgegriffen. Viele Dinge, die in den Gesetzgebungen im Mose Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und wir wissen, dass die Israeliten, die Jünger, gelehrt wurden, praktisch das Alte Testament, vor allem die Mosebücher auswendig zu lernen. Und diese Jünger, die jetzt mit Jesus sich versammelt hatten, da hat das Jesus einfach aufgenommen und hat ihnen gesagt, hey ihr Jünger, ihr habt doch gehört, ihr seid gelehrt worden, was zu tun ist. Und dann hat Jesus ihnen etwas Wunderbares gesagt, nämlich im Kapitel 5, 17, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern ich bin gekommen, um aufzuheben, so, nicht aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Oder Matthäus 5, 18 sagt er, alles in der Bergpredigt, Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch das kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor es nicht alles geschehen ist, liebe Geschwister. Also Jesus, wo er die Jünger gelehrt hat, hat er im Sinn gehabt, die Jünger weiterzubringen. Jesus hatte ja ein Ziel. Jesus ist nicht in der Gesetzgebung hängen geblieben, aber er hat den Jüngern und vor allem, wir wissen, dass viel Volk umher war, dass Jesus ihnen gesagt hat, ich bringe euch weiter. Ich bin gekommen, um euch weiterzubringen. Ich helfe euch, das umzusetzen, was hier eigentlich das ganze Leben lang nicht möglich wäre. Und darum ist das Fundament ist die Bergpredigt. Also die Bergpredigt ist ein starkes Fundament, wo wir vorher gesehen haben. Jesus wusste, dass er unter den Leuten natürlich ganz unterschiedliche Charaktere waren. Neben den 12 Jüngern war natürlich auch sehr viel Volk da. Und er wusste, es gibt Leute, die hören zu und die nehmen das ernst. Die wollen weiterkommen. Aber es gibt auch Leute, die trauen Jesus nicht ganz, was er sagte. Und darum hat Jesus eigentlich dieses harte Wort aufgegriffen, nämlich gesagt, es gibt kluge Leute, die bauen massiv Fels. Aber leider gibt es unter den Leuten auch Menschen, und es hat ein hartes Wort genommen, töricht. Ich muss euch sagen, in der Vorbereitung habe ich das Wort töricht, das war ein hartes Wort für mich, heute Morgen einfach so hineinzulegen. Aber wenn man schaut, Was sind denn kluge Menschen? Ich habe da mal ein paar Eigenschaften herausgeholt. Kluge Menschen sind eigentlich lebensklug. Sie haben Lebenserfahrung, wo sie positiv umsetzen. Kluge Menschen sind vernünftig. Sie schauen zuerst, was machbar ist und was auch gut geht. Sie sind weise. Abgeklärt, ausgeglichen, bedacht, besonnen. Also das sind nicht nur Menschen, die in Mathe, Deutsch oder all den wissenschaftlichen Fächern und so weiter etwas wissen, sondern das sind persönliche Eigenschaften. Aber er sagt auch, törichte Menschen, das sind Menschen, die leben sinnlos, die machen irgendetwas. Sind manchmal auch sehr unangenehm mit den Mitmenschen. Und Jesus nimmt auch ein Wort, sie sind eigentlich dumm, naiv, ungeschickt. Planlos, unvernünftig, gedankenlos und so weiter und so weiter. Wenn wir das uns vor Augen führen, was Jesus hier eigentlich sich vornimmt, dann muss ich sagen, die Bergpredigt ist nicht ein Schmusegang von Jesus. Es ist nicht einfach etwas, wo er die Seele schmeichelt den Menschen, sondern Jesus wusste hundertprozentig ganz genau, um was es geht. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Sein oder Nichtsein. Und in Jakobus 1,21 steht, sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sondern betrügt ihr euch selbst. Wir haben die letzten paar Wochen x-mal über die Bergpredigt einzelne Dinge gehört und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Wir haben die Möglichkeit, uns für Jesus zu entscheiden. Und ich weiß, dass ich heute Morgen zu vielen Geschwistern spreche, die stehen im Glauben. Sie wissen, um was es geht. Ich möchte einfach uns aufzeigen, dass wir in einer Welt leben, wo ich persönlich gefordert bin, aber dass ich im Prinzip auch eine Aufgabe habe, durch das Leben mit Jesus hineinzuschauen, wie geht es eigentlich anderen Menschen? Wo gehen eigentlich die hin? Also Jesus hat hier die Balance gefunden, dass er gesagt hat, sei Täter des Wortes. Macht aus dem etwas, wo ich euch jetzt gegeben habe. Für euch selber, aber auch für Menschen in eurem Umfeld. Wir sagen dem Evangelisation. Aber ihr werdet später sehen, es geht im Weitsinn eben nicht nur um das, sondern Jesus möchte den Menschen aufzeigen, ihr könnt klug sein, und die Worte mitnehmen, oder ihr könnt töricht sein und sagen, ja, es kann sein, aber es kann ja auch nicht sein. Ich möchte einfach so weiterleben, wie ich bin. Und ich habe noch etwas anderes gefunden, dass der Vortöricht-Zustand, das ist ein interessantes Wort, indem wir noch nicht einmal zur Kenntnis nehmen, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, geschweige denn danach leben. Also wir sehen, Jesus geht hier eigentlich knallhart in die Sache hinein und sagt, hey Leute, hier geht es um alles. Mir liegt es einfach am Herzen, dass wir heute Morgen etwas mitnehmen, um verstehen, was es eigentlich Jesus gegangen ist. Jesus wollte die Menschen aufrütteln. Er wollte ihnen zeigen, ich habe euch einen Weg gebahnt oder ich plane euch einen Weg, aber ihr müsst ihn gehen, sonst geht es nicht. Jetzt das Tun oder aktiv werden, liebe Geschwister, das ist ein zweiter Schritt. Wie wir gehört haben, Jesus hat diese Gedanken, das ist so etwas Neuartiges und war ein radikaler Weg. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man etwas hört, wo man nicht gewohnt ist. Und man macht sich Gedanken und sagt, hey, kann das sein? Ist das überhaupt möglich? Wie kann ich das überhaupt umsetzen? Und Jesus hat diesen Weg begangen, weil er wusste, wir wissen das heute, er ist ans Kreuz gegangen, um diesen Weg wirklich für alle Menschen in dieser Welt zu bahnen. Aber er wollte die Jünger vorbereiten auf diesen Schritt. In Kapitel 7, 28 und 29 steht, und es begab sich, als Jesus die Rede vollendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Oder an anderer Stelle heißt es sogar, oder sie entsetzte sich über die Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und hier merken wir etwas, was Jesus eigentlich für ein Ziel hatte. Er ist überlagert über allem, was im Alten Testament gelehrt wurde von Menschen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, Leute, die eigentlich das Volk anleitete, das waren, Anführungszeichen, Schlusszeichen, die Vorbilder. Das waren die Leute, die das Sagen hatten. Und Jesus sagt, das ist nicht das, wo ich euch bringe. Was hat er zum Beispiel gesagt? Was war denn so radikal? Sich nicht vom Zorn hinreißen lassen. Oder wehrt euch nicht, wenn ihr geschlagen werdet. Schlägt nicht zurück. Vergilt Gutes mit Bösem. Oder sondern vergilt seinen Feinden Bös mit Gutem. Wer sich nach Jesu Worten richtet, der geht mit seiner Sexualität diszipliniert um und nimmt ernst, dass Gott sie für den geschützten Bereich der Ehe vorbehalten hat. Ich habe lange überlegt über diesen Satz. Es ist heute heikel. Aber schaut mal, was Jesus in der Bibel uns sagt. Ihr sollt rein sein, auch in eurem persönlichen Bereich in Bezug auf Sexualität. Wer sich nach Jesu Worten richtet, der ist auch stets aufrichtig. Oder seine Frömmigkeit lebt er ohne Heuchelei, also ohne dabei nach Anerkennung oder Bewunderung von den Mitmenschen zu schielen. Wer sich nach Jesu Worten richtet, macht schließlich beim gierigen Wetträngen um Geld und Macht nicht mit, sondern vertraut gelassen darauf, dass Gott ihm jeden Tag alles Nötige zum Leben geben wird. Ich glaube, wir verstehen etwas, was Jesus eigentlich uns sagen wollte. Es geht nicht um Gesetzmäßigkeit, sondern es geht etwas, wo mein Lebensstil, mein Herz, meine Gedanken durchflutet. Es ist so etwas, wo ich bin. Das bin ich und das lebe ich, weil ich Jesus lieb habe. Und wer so lebt, ist das ganz klar. Mein Lebenshaus, dein Lebenshaus, das Lebenshaus der Menschen, die können Stürme und Herausforderungen besser ertragen. Und was noch weitergeht, ein solcher Lebensstil, der bringt auch Segen. Also, wie soll ich sagen, wenn wir unterwegs sind irgendwo und ein Gegenüber ein freundliches Wort hat oder es gibt so angenehme Umstände, man macht Platz jemand anderem oder man ist freundlich, man ist rücksichtsvoll, man nimmt sich zurück zugunsten jemand anderem, da macht man in der Regel die gute Erfahrung, dass man den Mitmenschen gut tut und die tun mir auch gut. Gutes Handeln bringt gutes Ergehen mit sich. Das ist das Geheimnis von Jesus. Das ist das Geheimnis vom Vater im Himmel. Und wenn wir in der Bibel nachschauen, da könnten wir praktisch noch lange miteinander über dieses Thema uns unterhalten. Gutes Tun bringt immer gute Früchte. Gutes Tun hat etwas zu tun mit der zwischenmenschlichen Beziehung. Das hat nichts zu tun, dass ich eine Leistung bringen muss, sondern das sind Eigenschaften, die eigentlich Gott durch seine Liebe in mein Herz hineingepflanzt hat. Ich glaube, das war das Ziel von Jesus. Und darum, lasst uns Gutes tun. Lasst uns aufmerksam sein und lasst uns die Gedanken von Jesus in unserem Leben umsetzen. Und jetzt kommt der große Schritt. Das ist das Umsetzen, liebe Geschwister. Jesus hat gesagt in Matthäus 5, 48, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und hier sehen wir die Vollkommenheit von Jesus. Das war er nur alleine. Jesus war der Mensch, der Sohn Gottes, der war vollkommen. Glücklicherweise war er vollkommen. Er ging ans Kreuz. Und ich glaube, es tut gut, wenn wir uns Gedanken machen, woher eigentlich unsere Kraft kommt. Unsere Bemühungen, nach der Bergpredigt zu leben, mögen zwar manchen segensreichen Effekt haben in unserem Leben, aber wir stoßen immer wieder an unsere fehlerhaften menschlichen Grenzen. Und das ist halt auch ein Thema in unserem Leben. Unsere Grenzen, unsere Unfähigkeiten teilweise. Wir sind vielmals auch bemüht, und ich habe das bei mir selbst ja auch erlebt, ich möchte auch Gott Gutes tun, ich möchte den Menschen Gutes tun mit guten Werken. Ich möchte mich anstrengen, ich möchte gut sein, oder? Ich möchte mein Verhalten ändern. Manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht. Ich bin verheiratet mit Carmen und ich bemühe mich manchmal, aber das Bemühen ist manchmal nicht immer erfolgreich, sondern es gibt immer wieder Dinge, die nicht gut laufen. Und zwar nicht nur wegen dem Aufräumen im Haushalt oder Sachen liegen lassen, sondern es geht um Charaktereigenschaften. So die Unausgeglichenheit. So etwas, wo man, wenn man müde ist, ist man nervig. Man ist aggressiv, oder? Im dümmsten Augenblick sagt man noch das Falsche. Und dann ist Feuer im Dach. Es geht um Unzulänglichkeit im Alltag, wo wir spüren, ich bin immer noch Mensch. Jesus hat mir vieles geschenkt, aber trotzdem bin ich immer noch Mensch. Und ich brauche Hilfe, ich brauche Begleitung und ich brauche auch Vergebung meiner Schwächen. Jesus hat mir wohl vergeben, aber ich bin dennoch Mensch, wo seine Vergebung braucht. Und darum ist die Umsetzung, das Tun, eigentlich abhängig von meiner tiefen Beziehung von Jesus. Jesus sagt in Matthäus 7,24, wer diese meine Rede hört und sie tut. Wir möchten nochmals zurückgehen in die Seligpreisungen am Anfang. Jesus hat eigentlich nicht mit dem Gesetz angefangen, sondern Jesus hat mit Seligpreisungen angefangen. Er hat unseren Charakter in die Hände genommen. Selig sind da, die geistlich arm sind, denn ihr ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind also diejenigen, die arm an guten Werken, über ihre Sünden trauern und sich nach einem gnädigen Gott sehnen. Ja, die haben es gut, denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Sie trösten und ihnen das Himmelreich schenken. Jesus selbst, der diese Worte gepredigt hat, hat sein Leben dafür hingegeben, damit sie in Erfüllung gehen, liebe Geschwister. Das ist Bergpredigt. Jesus hat einen Ausweg geschaffen aus der Gesetzmäßigkeit. Jesus hat gesagt, ich habe sie nicht aufgehoben, aber ich habe sie vollendet. Ich bringe sie zur Realität, dass ich sie überwinden kann. Weise ist in allen Dingen derjenige, der sein Lebenshaus auf das Fundament dieser Evangeliumsworte am Anfang der Bergpredigt stellt und damit diejenigen selbst, die sie wahrgemacht haben, Jesus. Und liebe Geschwister, ich möchte noch etwas aufgreifen, wo Oliver vor einer Woche in der Predigt erwähnt hatte. Nämlich das Wort Ginosko. Ginosko. Ich kam nicht herum, mich nochmals Gedanken machen über dieses Wort. In Johannes 6, 29 steht, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus vertrauen. Jesus, an Jesus glauben. Oder Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich möchte noch ein paar Augenblicke verweilen in Bezug auf den Schluss der Bergpredigt um die Beziehung zu Jesus. Wir haben gesehen, wir hören, wir sollten tun. Wir können nicht immer tun, weil wir Gottes Gnade brauchen. Aber ich habe gespürt, das Herz von unserem Vater im Himmel, das ist mehr. Das ist viel, viel, viel mehr. Jesus wollte den Jüngern zeigen, ich bin jemand, der euch liebt. Ich möchte mit euch eine Beziehung haben. Ich bin nicht nur ans Kreuz gegangen, nicht nur ans Kreuz gegangen für eure Sünden, für eure Schwachheiten. Natürlich, das ist das Wichtigste, oder? Aber ich habe gespürt, dass Jesus den Jüngern und uns etwas sagen wollte. Ich bin gekommen, damit wir in den Ursprung der Schöpfung wieder zurückkehren. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann hat er den Menschen gemacht, Mann und Frau, und hat gesagt, das ist wunderbar. Alles, was gemacht wurde, ist wunderbar. Und Jesus ist gekommen, um in diesen Zustand uns wieder hinein zurückzuführen. Natürlich sind wir Menschen, wir werden einmal sterben. Aber es geht nicht um das, sondern es geht um das ewige Leben. Um das, wo er in mein Herz hineinbringt. Und ich möchte euch ein paar Gedanken vorlesen, wo ich herausgeholt habe, aus der Übersetzung Ginosko. In Hebräer 11,6 heißt es, es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen, haben wir gesehen. Gott gibt uns eine Möglichkeit, im Vertrauen zu ihm, was er ist und was er macht. Das ist Ginosko. Glaube durch Hören und Hören durch das Wort Gottes. Dort kommt der Glaube her, das Wort Gottes. Das ist die Beziehung zu Gott durch den Heiligen Geist. Wenn wir also genau den Glauben erlangen wollen, der Gott gefällt, müssen wir Ginosko haben, liebe Geschwister. Eigentlich kann ich Gott gar nicht gefallen, das geht ja gar nicht. Der Heinz Moser kann mit seinen Tun und Machen und Anstrengen Gott eigentlich so gar nicht gefallen. Aber Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wenn ihr mit mir verbunden seid, werdet ihr Früchte bringen. Also die Verbundenheit, die ist nicht abgeschnitten, sondern das gibt Leben. Und ich glaube, Jesus möchte in diese Richtung uns heute Morgen das Ende dieser Serie von der Bergpredigt, ich wollte fast sagen, der Seligpreisungen, das ist ja vielmals auch Bergpredigt in Bezug, er will uns in den Weinstock hineinbringen und die Frucht bringen. Ginosko ist auch, wir müssen das Wort Gottes wirklich mit unserem Herzen kennen und nicht nur mit unserem Verstand. Wir Schweizer haben ein Problem, wir sind Verstandesmenschen. Wir denken viel, viel zu viel, lassen zu wenig das Herz. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, deshalb bete ich, dass wenn ich euch allen auf diese einfache Seite die biblische Wahrheit teile, dieses Wissen für uns alle Ginosko gemacht wird, dass wir den Herrn genau kennen und den Glauben gewinnen, Gott in unserem Leben zu gefallen und seinen Willen zu tun. Dass wir den Herrn genau kennen und den Glauben gewinnen, Gott in unserem Leben zu gefallen und seinen Willen zu tun. Ich möchte gern zum Abschluss noch beten und ich möchte uns einfach ermutigen, einfach das, wo dir auf das Herz gekommen ist, jetzt in deinem guten Herzen mitnehmen. Ginosko. Ich darf euch sagen, ich habe mich so gefreut auf das Ende dieser Predigt. Das war meine Erfüllung, das war mein Herz. Nicht, weil ich überragend bin, sondern weil ich spüre, nur so kann ich mit Jesus leben. Nur so kann ich weitergehen. Nur so kann ich in dieser Welt Ginosko sein im Namen Jesus. Wollen wir einen Augenblick stille sein? Und ich möchte einfach Gott danken für sein Wort. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen dein Wort gehört haben. Ich danke dir, dass du auf den Berg gegangen bist und hast uns deine Botschaft hinterlassen, diese Bergpredigt. Und wir haben am Ende dieses Zyklus gesehen, es geht um viel mehr, als dass wir etwas tun können, sondern es geht um das, dass mein Herz mit deinem Herz verbunden ist. Und dass du sagen kannst, du bist meine liebe Tochter, du bist mein lieber Sohn, ich habe Wohlgefallen an dir, weil du gemerkt hast, dass meine Liebe auch deine Liebe ist und deine Liebe auch meine Liebe ist. Und darum bete ich heute Morgen, Heiliger Geist, dass wir erfüllt werden mit neuer Kraft, mit Ermutigung. Herr, dass wir Träger sind deiner guten Botschaft. Dass ich mich persönlich verändern lasse, dass in unseren Familien etwas geschieht, in unserem Freundeskreis, in unseren Beziehungen nach außen, überall dort, wo wir hingehen, dass wir Ginoska leben dürfen, dass wir deine Liebe mitnehmen dürfen in unserem Herzen. Segne du uns, Heiliger Geist, dass wir vorankommen. Und wir freuen uns, dass du uns so liebst und dass du uns deine gute Botschaft gegeben hast durch die ganzen Wochen hindurch. Amen.